Hallo und herzlich willkommen zur 140. Folge meines Podcasts Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast und ich lese mich mehr oder weniger chronologisch durch die Werke von Agatha Christie. Im Moment sind wir mitten im produktivsten Jahrzehnt ihrer Karriere, im Jahr 1934 und zwar am Neujahrstag. Und wir sind damit bei einem ihrer erfolgreichsten Romane, Murder on the Orient Express, mit deutschem Titel zunächst Die Frau im Kimono, später Der rote Kimono und schließlich dann endlich Mord im Orient Express. Auch das sagte ich beim letzten Mal, schöne Übersetzung von Otto Beyer, nach wie vor erhältlich im Atlantik Verlag. In der letzten Folge habe ich den Roman vorgestellt, seine Entstehungsgeschichte, das internationale Figurenensemble und einige andere Besonderheiten. Dabei habe ich mich peinlich genau bemüht, wirklich nichts zu spoilern und ich hoffe, dass es mir auch gelungen, denn das ist bei diesem Roman eigentlich ganz entscheidend, es sei denn, es ist einem völlig egal und man will ihn einfach nur lesen. In dieser Folge aber wird hemmungslos gespoilert. Es geht nämlich gerade um die verblüffende Auflösung, um die wahre Geschichte der handelnden Personen, zumindest auf literarischer Ebene eine wahre Geschichte, um die Wolke von Indizien, die Agatha Christie über den Roman breitet, aber auch darum, wie sie die Lösung von Anfang an andeutet. Und eigentlich wollte ich mich auch noch in dieser Folge mit der Gerechtigkeitsfrage beschäftigen, die das Ende aufwirft. Mit dem moralischen Dilemma Poirots und was das vielleicht auch mit Agatha Christie selbst zu tun hat. Aber ich habe gemerkt, das ist dann wirklich so viel Stoff, dass ich daraus dann noch eine dritte Folge machen möchte, also ein besonderer Roman mit einer besonderen Anzahl einer Dreizahl von Folgen. Heute also die Mittelfolge. Zunächst mal zu den Insassen des Istanbul-Calais-Coaches des Simplon Orient Expresses, die auf ihrer schicksalhaften Fahrt irgendwo im damaligen Jugoslawien, im heutigen Kroatien, im Schnee stecken bleiben. Dieser Waggon ist für die Jahreszeit doch sehr gut besetzt, es gibt kaum freie Betten und wie sich später herausstellt, um den Spoiler gleich mal am Anfang ganz groß werden zu lassen, wie sich später herausstellt, wird das eine Mordopfer von allen anderen Insassen des Waggons, jetzt mal abgesehen von Hercule Poirot, ermordet, beziehungsweise sie sind alle an dieser Verschwörung beteiligt. Hercule Poirot, Monsieur Bouc und Dr. Constantine, das zusammengewürfelte Detektivtrio, die verbringen viel Zeit damit herauszufinden, wer von den Insassen des Istanbul-Calais-Coaches Mr. Ratchet umgebracht hat. Aber das Spannende ist nicht nur, wer es gewesen ist, sondern auch, wer die Insassen wirklich sind. Denn nicht alle sind die, die sie scheinen, und alle sind in irgendeiner Form mit einem Kriminalfall, der sich vor einigen Jahren ereignet hat, verbunden. Nämlich mit dem Mord, dem Kidnapping und dem Mord an der kleinen Daisy Armstrong und den Todesfällen, die daraus noch resultieren. Also irgendwie sind alle dieser Personen mit dieser Familie irgendwie verbunden, verbandelt und so weiter, verwandt. Aber das kommt eben erst ganz allmählich hinaus, erst tröpfchenweise und am Schluss kommt dann Schlag auf Schlag eine Verbindung nach der anderen raus. Ich gehe deshalb alle einmal durch, in der Reihenfolge ihrer Kabinen vom Speisewagen aus gesehen. Also man kann sagen, ganz vorne im Zug ist der Speisewagen, der natürlich nicht von allen Fahrgästen des Zuges auch besucht werden kann. Der Speisewagen, in dem dann die Verhöre, die Interviews stattfinden und dann auch die große Abschlussszene, in der Poirot alle um sich versammelt, um ihnen die Lösung, beziehungsweise in diesem Fall ja zwei alternative Lösungen zu präsentieren. Also ganz vorne der Speisewagen, dann der Istanbul-Calais-Coach. Danach folgen noch weitere Coaches, also Waggons, aber die spielen im Prinzip gar keine Rolle, weil in der Tatnacht niemand von dem einen in den anderen Waggon gelangt sein kann. Also dieser eine Istanbul-Calais-Coach. Da kommen zunächst die Abteile zweiter Klasse mit je zwei Betten, die aber nicht immer beide belegt sind. Das erste Abteil, Bett 4 und Bett 5. Darin nächtigt zunächst mal Edward Masterman, Mr. Ratchets Kammerdiener. Er ist seit 9 Monaten im Dienst von Mr. Ratchet. Und es stellt sich heraus, dass er im Krieg Mr. Armstrongs Batman war. Also ein Batman ist nicht, dass wir uns drunter vorstellen, sondern das ist ein Offiziersbursche, also ein junger Mann, der einem Offizier als, naja, kann man sagen, als Diener, als Bursche zugewiesen ist. Und danach, nach dem Krieg, ist er Mr. Armstrongs Kammerdiener geblieben. Im gleichen Abteil finden wir Antonio Foscarelli, einen amerikanischen Autohändler. In Wirklichkeit ist er der Chauffeur der Familie Armstrong. Edward Masterman und Antonio Foscarelli geben sich gegenseitig ein Alibi. Interessant ist, dass Poirot selbst zunächst den Gedanken verwirft, dass Foscarelli am Mord beteiligt sein könnte, weil das nicht so seine Art sei. Darin steckt ein wenig das Klischee vom heißblütigen Italiener, aber Poirot wird widerlegt. Foscarelli war wesentlich an den Planungen beteiligt. Zum Beispiel stammt die Idee von ihm, dass es 12 Stiche geben sollte, damit die Verantwortung geteilt ist, damit alle beteiligt sind und gleichzeitig niemand sicher sein kann, dass er oder sie tatsächlich die Mörderin oder der Mörder ist. Das nächste Abteil, Bett 6 und Bett 7. Hier nächtigt nur Hector McQueen und in der ersten Nacht, die aber ereignislos verläuft, hat dort auch Hercule Poirot genächtigt. Mr. McQueen ist ein junger Amerikaner, seit etwa einem Jahr Sekretär von Mr. Ratchet. Wir erfahren schon ziemlich früh, also im 2. Kapitel des 2. Teils, dass sein Vater der Staatsanwalt gewesen ist, der damals Cassetti angeklagt hat. Er hat ein Alibi von Colonel Arbuthnot, die beiden haben offenbar die halbe Nacht durchgeklönt. Nächstes Abteil, aber Bett 8 und 9, auch hier ist nur ein Bett belegt durch Hildegard Schmidt, die deutsche Zofe von Prinzessin Dragomirov. Sie ist angeblich seit 15 Jahren in ihren Diensten, eine einfache Frau und auf den ersten Blick nicht die erste Wahl für einen solchen Posten, da hätte man vielleicht eher eine Zofe aus Paris, die elegant und so weiter ist, vermutet, aber es stellt sich ja nachher raus, dass sie eigentlich diesen Posten nur hat, weil sie früher die Köchin der Armstrongs gewesen ist. Noch ein 2. Klasse-Abteil gibt es, Betten 10 und 11. Dort finden wir Greta Olsson, eine schwedische Missionarin. Unscheinbar, ungeschickt, aber mit festen Wertvorstellungen. In Wirklichkeit ist sie die Kinderfrau der kleinen Daisy gewesen. Wie Agatha Christie selbst hatte Daisy gleich mehrere Frauen, die für ihr Wohlergehen verantwortlich waren. Die Kinderfrau und ihr Untergeben sozusagen, die Nursemaid, also das Kindermädchen, Suzanne, eine Französin, die hatte sich aus dem Fenster gestürzt, weil sie Angst hatte, verdächtigt zu werden und vielleicht auch, weil sie unvorsichtig Details über den Haushalt nach außen preisgegeben hatte, ohne sich dabei irgendwas zu denken. Also Greta Olsson, eine ganz klare Verbindung mit der Familie. Ihre Abteilgenossin ist Mary Hermione Debenham, eine kühle und pragmatische Engländerin, 28 Jahre alt. Sie ist Gouvernante von Beruf und sie war in Wahrheit die Sekretärin von Mrs. Armstrong und die Gouvernante ihrer jüngeren Schwester Helena. Interessanterweise gab es diese Konstellation ebenfalls in Agatha Christies Haushalt. Ihre lebenslange Freundin Carlo Fischer war Agathas Sekretärin und Rosalinds Gouvernante. Auch Greta Olsson und Mary Debenham geben einander Alibis. Nun kommen wir zu den Erste-Klasse-Abteilen. Abteil 1 hat Hercule Poirot relativ unverdächtig. Und auch tatsächlich keine Verbindung, keine persönliche Verbindung zum Mordfall Armstrong, aber tatsächlich eine sehr profunde Kenntnis dieses Mordfalls. Und das ist natürlich auch ganz entscheidend. Also wenn das nur irgendein Mordfall gewesen wäre, hätte Poirot vielleicht mal davon erfahren, aber nicht diese Detailkenntnisse gehabt. Aber dieser Mordfall hat wirklich eine große Welle gemacht, auch international, auch in England, so dass man annehmen konnte, dass nicht nur Poirot, sondern auch die Fahrgäste, selbst wenn sie völlig unbeteiligt und unverdächtig gewesen wären, dass auch die Fahrgäste irgendwie davon gehört haben. Abteil 2, Mr. Ratchet, das Mordopfer, eigentlich der Kidnapper und Mörder Cassetti. Abteil 3, Caroline Martha Hubbard, mit einer Tür zu Mr. Ratchet, die eine gewisse Rolle spielt im Roman. Sie ist eine ältere, redselige amerikanische Dame mit dem Naturell eines Bulldozers und gleichzeitig einem Hang zur Hysterie. Und grandios gespielt wird sie tatsächlich von der bekannten amerikanischen Schauspielerin Linda Arden. Linda Arden war die Mutter von Mrs. Armstrong und sie ist die Anführerin der Verschwörung. Daneben im Abteil, das aus mehr unerfindlichen Gründen nicht Abteil 4 ist, sondern Abteil 12. Also in Abteil 12, dort wohnt Gräfin Elena bzw. Helena, wie sich ja später herausstellt, Maria Andreini. Eigentlich Helena Goldenberg, die jüngere Schwester von Mrs. Armstrong. Nach eigener Aussage, die von ihrem Mann bestätigt wird, hat sie wegen eines Schlafmittels die ganze Nacht durchgeschlafen und man kann am Ende des Romans davon ausgehen, dass es auch korrekt ist. Sie ist die Einzige, die tatsächlich nicht mit in der Kabine im Abteil von Mr. Ratchet war und ihn mit erstochen hat. Dann aber mit einer Tür zum Abteil seiner Frau natürlich, Abteil 13, Graf Rudolf Andreini. Er ist die einzige Person mit nur einer mittelbaren Verbindung zur Familie Armstrong, eben durch seine Frau. Abteil 14, dort finden wir Prinzessin Natalia Dragomirov, wohnhaft in Paris, sehr reich, mehrmals wird gesagt, sie ist auch sehr hässlich, aber unglaublich intelligent und sie wird sehr passenderweise in der jüngsten Verfilmung des Romans von Judi Dench gespielt. Im 6. Kapitel des 2. Teils erfahren wir, dass Mrs. Armstrong ihre Patentochter war und deren Mutter Linda Arden, die Schauspielerin, Mrs. Hubbard, ihre Freundin. Dass sie das ohne Not erzählt, verwundert, denn die Verschwörer hatten sich doch darauf geeinigt, jede Beziehung zu den Armstrongs abzuleugnen. Sie ist die Erste, die das dagegen sozusagen verstößt, warum auch immer, aber zu diesem Zeitpunkt ist das tatsächlich noch nicht bedenklich. Abteil 15 dann Colonel Arbuthnot, ein langgedienter Offizier der indischen Armee auf einem längeren Heimaturlaub. Er war der beste Freund Mr. Armstrongs gewesen und er war bei der Familie, als sie die Nachricht von Daisys Tod erhielt. Und schließlich Abteil 16, also sozusagen am Ende des Wagens Mr. Hardman, auf den ersten Blick ein amerikanischer Vertreter für Schreibmaschinenfarbbänder, das war damals ein wichtiges und lukratives Gewerbe. Auf den zweiten Blick ist er aber ein New Yorker Privatdetektiv, was er auch sofort zugibt, als er von Hercule Poirot verhört wird. Nach seiner Aussage konnte niemand sein Abteil aus der Richtung der anderen Waggons passieren. Er war in Suzanne, das französische Kindermädchen Daisys, verliebt. Und schließlich der Schaffner, der ganz am Ende des Wagens, also noch hinter Mr. Hardman, seinen Sitz hat und so den Gang prinzipiell ganz gut im Blick hat. Der Schaffner Pierre Michel, seit 15 Jahren bei der Eisenbahngesellschaft, was tatsächlich auch Fakt ist. Er ist zuverlässig, wenn auch eher einfach gestrickt. Er kommt zu dieser Gruppe, weil das Kindermädchen Suzanne seine Tochter gewesen ist und so konnte er leicht zum Mitmachen gewonnen werden. Man muss zugeben, das war jetzt tatsächlich ein ziemlicher Schuss ins Blaue von Hercule Poirot, weil, naja, ein französisches Kindermädchen und ein französischer Schlafwagenschaffner, also dass jetzt zwischen den beiden unbedingt eine Beziehung bestehen muss, das ist ja nicht wirklich wahrscheinlich. Aber ich glaube, es kam auch dadurch, dass natürlich der ganze Mordplan nur funktioniert hätte, wenn der Schaffner auch mit drin ist. Und dann muss er natürlich irgendeine Beziehung zur Familie gehabt haben. Und Suzanne, das Kindermädchen, ist eben die einzige Französin, die im Haushalt der Armstrongs zu finden war. Nun zu den Indizien. Mehr als einmal beschwert sich Hercule Poirot, dass er in diesem Fall mit Indizien überhäuft wird und dass es gar nicht so einfach ist, die richtigen von den falschen zu trennen. Das kommt daher, dass die Verschwörer nicht nur einen Plan haben, sondern auch Alternativpläne und dann erstens umplanen, als Hercule Poirot dazukommt und zweitens umplanen, als der Zug in einer Schneewehe stecken bleibt und jedes Mal kommt das eine oder andere Indiz dazu. Indizien und Hinweise werden uns natürlich aber auch von Agatha Christie gegeben, um uns eine faire Chance zu geben, mitzuraten und vielleicht vor Hercule Poirot auf die richtige Lösung zu kommen. Das beginnt schon im ersten Kapitel. Dort ist ja Hercule Poirot unterwegs mit dem Taurus-Express von Aleppo nach Istanbul, gemeinsam mit Mary Debenham und Colonel Arbuthnot. Die beiden geben sich als zwei Reisende, die sich zwar erst 3 Tage kennen, aber nicht unsympathisch sind. Weil es aber jetzt noch nicht sozusagen der Ernstfall ist, fallen sie gelegentlich aus der Rolle und rechnen ja auch nicht damit, dass dieser seltsame Fremde, der da mit ihnen im Speisewagen sitzt, dass sie dem nachher im Orient Express wieder begegnen werden. Und so sind sie in ihren Rollen nicht ganz konsistent und das wird natürlich Folgen haben. So nennt er sie plötzlich Mary und als sie sich dann unbeobachtet fühlen, wird das Gespräch sehr persönlich, ohne dass der zuhörende Poirot weiß, worum es geht. Das bereitet aber auch uns darauf vor, dass die beiden ein Geheimnis verbergen. Aber bei Agatha Christie, auch das wissen wir, muss das noch lange nicht bedeuten, dass sie dann auch schuldig sind. Es könnte auch eine falsche Fährte der Autorin sein. Poirot bemerkt in diesem Kapitel zu sich, rather an odd little comedy that I watch here. Eine ziemlich seltsame kleine Komödie beobachte ich hier. Er hat recht, wenn auch ein wenig anders als er meint. Dann aber ein richtiges Indiz, nämlich Marys Nervosität, als der Taurus-Express irgendwie nicht vorankommt und Verspätung zu haben scheint und sie befürchtet, nicht rechtzeitig zum Orient-Express zu kommen. Dann aber, als der Orient-Express später in einer Schneewehe stecken bleibt, ist sie plötzlich die Ruhe selbst und ihre Erklärung, dass sie in Calais irgendwie Freunde treffen müsse, wird dann plötzlich weniger stichhaltig, denn dann müsste sie ja immer noch nervös sein. Also ein ziemlich gutes Indiz, das vielleicht zu früh aber leicht übersehen werden kann. In Kapitel 2 erfahren wir dann, dass der Zug voll ist, völlig ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Poirots Vermutung, dass da vielleicht eine feste Gruppe gebucht habe, wird zwar am Anfang als abwegig zurückgewiesen und auch er selbst sagt das so, aber letztlich hat er damit genau recht. Es hat eine feste Gruppe gebucht und deshalb ist der Zug so voll. Poirot bekommt noch ein Bett in einem Zweitklass-Doppelabteil, weil ein gewisser Mr. Harris nicht kommt. Für Poirot ist das ein Hinweis auf eine fiktive Figur und er verweist auf Charles Dickens. Dort gibt es im Roman Martin Chuzzlewit eine Mrs. Harris, die aber nur in der Fantasie einer der Romanfiguren existiert. Ein Kapitel später verweist Monsieur Bouc auf die bunte Mischung der Fahrgäste, die durch einen Zufall für einige Zeit eine Gemeinschaft würden, um sich hinterher nie wieder zu sehen. Poirot entgegnet, wenn sie durch einen Unfall oder einen Todesfall auf besondere Weise miteinander verbunden wären, sähe das anders aus. Poirot soll später Recht behalten, denn der Zug bleibt stecken im Schnee, aber im Grunde hat er auf eine ganz andere Weise recht, dass nämlich die Fahrgäste längst miteinander verbunden sind. Zunächst mal durch die Zugehörigkeit zum Armstrong-Haushalt, dann aber auf besondere Weise durch gleich 5 Todesfälle. Die Ermordung der kleinen Daisy Armstrong, der Tod ihrer Eltern und des noch ungeborenen Geschwisterkinds von Daisy und den Selbstmord ihres Kindermädchens. In Kapitel 4 lesen wir, dass Poirot in der zweiten Nacht um 12.37 Uhr durch einen Schrei unbekannter Herkunft erwacht. Er blickt aus seinem Abteil und bekommt mit, dass der Schaffner an die Tür von Mr. Ratchets Abteil, ist ja gleich nebenan, klopft. Die Antwort kommt auf Französisch. 2 Kapitel später und später nochmal erfahren wir, dass Mr. Ratchet einen Sekretär brauchte, weil er keine Fremdsprachen konnte. Also insofern eine Diskrepanz, aber kein wirkliches Indiz, sondern von vornherein eine falsche Fährte. Der Schrei wiederum sollte zwar die Aufmerksamkeit auf einen früheren Zeitpunkt lenken, er passt aber nicht, weil sich ein schreiender Mr. Ratchet kaum wehrlos seiner Ermordung ergeben hätte. Um 1.15 Uhr wacht Poirot dann abermals auf, weil Mrs. Hubbard in ihrem Abteil einen hysterischen Anfall hat. Erst später erfährt er, dass sie behauptet, dass ein Mann in ihrem Zimmer gewesen sei. Dazu später. Poirot wacht dann noch einmal auf, also es ist wirklich schon dann eine unruhige Nacht, weil irgendetwas gegen seine Tür schlägt und er sieht dann im Gang eine rätselhafte Frau mit einem roten Kimono. Die deutsche Übersetzung wurde zunächst danach benannt, die Frau im Kimono, es war so schön exotisch. Es klärt sich niemals auf, wer denn genau diese Frau gewesen ist, der rote Kimono findet sich später in Poirots eigenem Gepäck. Mehrere Zeugen wollen die Frau auch gesehen haben. Es ist letztlich eine falsche Fährte, um Poirot zu verwirren. In Kapitel 7, nun ist klar, es ist ein Mord geschehen und es geht an die Ermittlungen. Und da erfahren wir, dass es 12 Stichwunden waren. Sehr unterschiedliche. Mindestens 3 wären tödlich gewesen, einige sind aber nur Kratzer. Mindestens eine muss von einer linken Hand stammen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es mindestens 2 schuldige Personen gibt. Viel Überlegungskraft wird darauf verwendet, um zu erklären, wie 2 Personen unabhängig voneinander auf Mr. Ratchet eingestochen haben könnten, also die zweite Person, ohne zu wissen, dass er schon tot ist und dass es eigentlich nur vergebliche Liebesmühe ist. Außerdem finden sich in Ratchets Kabine abgebrannte Streichhölzer unterschiedlichen Fabrikats. Nur eines davon gehörte Ratchet. Das ist ein echtes Indiz, weil zu diesem Streichholz ein verbranntes Stück Papier gehört, das aber von Poirot teilweise wiederhergestellt werden kann. Und dieses Papier weist auf den Mord an Daisy Armstrong hin. Das ist letztlich das entscheidende Pech für die Verschwörer. Also wenn sie den Zettel mitgenommen, aufgegessen oder richtig verbrannt hätten, das im Fenster geworfen, was auch immer, dann wäre wahrscheinlich niemand auf die Spur gekommen, dass das alles irgendwie mit dem Mord an Daisy Armstrong zu tun hat. Dann 3 weitere Indizien, die letztlich falsch sind. Ein Taschentuch mit der Initiale H. Poirot kommentiert, exactly as it happens in the books and on the films. Mit diesem Argument wird übrigens mehrmals hantiert, dass das etwas genauso sei wie in Detektivromanen oder in Filmen. Und hier ist es eben das Taschentuch mit der Initiale H. Und es gibt mehrere Versuche herauszufinden, zu wem denn dieses Taschentuch gehört. Letztlich ist es aber ein falsches Indiz. Dann ein weggeworfener Pfeifenreiniger. Mr. Ratchet raucht keine Pfeife. Und schließlich eine Uhr. Eine Uhr, die auf 1:15 stehen geblieben ist. Dr. Constantine hatte die Todeszeit, naja, sagen wir es mal so, zwischen 12 und 2 Uhr mit Schwerpunkt auf 1 Uhr, also genau in der Mitte, geschätzt. Poirot weist später darauf hin, dass es ungewöhnlich ist, eine Uhr in der Pyjama-Tasche zu haben. Das war noch vor der Zeit, als Uhren mit ins Bett genommen wurden, um den Schlaf zu tracken. Insofern ist eigentlich ziemlich von Anfang an klar, dass die Uhr ein Fake ist, ein falsches Indiz. Aber warum? Poirot hat dann in seiner Schlussrede die brillante Idee, die dann auch aufgegriffen werden wird wahrscheinlich, dass sie falsch geht, weil Mr. Ratchet vergessen hat, die richtige Zeitzone einzustellen. Macht natürlich all die anderen Argumente nicht wertlos, aber wie man dann am Schluss sehen wird, braucht man ja dann irgendeine zweite Erklärung, die dann vielleicht nicht so ganz logisch ist, aber irgendwie alle zufriedenstellt. Poirot weist ironisch auf die Vielzahl von Indizien hin. There are clues here in abundance. Es gibt hier einen Überfluss an Indizien. Bevor die eigentlichen Verhöre losgehen, gibt es also eine Menge verwirrender Indizien. Das seltsame Verhalten von Miss Debenham und Colonel Arbuthnot aus dem ersten Kapitel und den entscheidenden Hinweis auf die wahre Identität des Ermordeten. Diesen Hinweis wird Poirot jetzt in jedem Interview einbringen, allerdings zunächst mit relativ wenig Erfolg. Der zweite Teil des Romans besteht eigentlich ausschließlich aus Verhören oder netter gesagt Interviews, durchgeführt im Wesentlichen von Poirot und in der Regel im Anschluss enthusiastisch kommentiert von Monsieur Bouc, unserem Ersatz Hastings. Er macht das aber sehr liebenswürdig. Dr. Constantine hält sich eher im Hintergrund. In diesem Teil mit der Überschrift Die Evidence, das Beweismaterial, werden die Kapitel wieder von vorne durchnummeriert. Hector McQueen liefert in seinem Interview in Kapitel 2 2 Hinweise, einen beabsichtigt und einen unbeabsichtigt. Zunächst weist er, und nicht zum letzten Mal, darauf hin, dass Ratchet keine Fremdsprachen konnte, um die 12.47 Uhr Uhrzeit zu torpedieren. Dann verplappert er sich, kann das aber fast wieder gerade biegen. Als Poirot nämlich von dem Zettel mit dem Hinweis auf Daisy Armstrong erzählt, antwortet er, But surely, I mean, that was careless of the old man. Aber sicher, ich meine, das war unvorsichtig von dem alten Kerl. So als wollte er sagen, but surely it was burned. Also etwa, aber er wurde doch verbrannt. Und dann ändert er geistesgegenwärtig die Richtung. Der Schaden ist zwar entstanden, er hat damit verraten, dass er um das Verbrennen des Zettels weiß, aber er kriegt's ja doch noch ganz gut hin und insofern ist die Frage, ob Poirot oder vor allem wir Leserinnen und Leser das dann auch irgendwie mitbekommen. Im dritten Kapitel gibt Edward Masterman an, er habe seinem Arbeitgeber einen Schlaftrunk bereitgestellt. Das irritiert später, denn Ratchet hätte doch sicher keinen Schlaftrunk gewollt, wenn er sich bedroht gefühlt und deshalb extra einen Revolver unter seinem Kopfkissen platziert hatte. Also insofern so eine kleine Unstimmigkeit, die allerdings erst später auffällt. In Kapitel 4 wird Mrs. Hubbard interviewt und sie erzählt lang und breit die Geschichte von dem Mann in ihrem Zimmer und dass die Tür zu Mr. Ratchets Zimmer nicht verriegelt gewesen sei, also insofern der Mörder dann natürlich durch ihr Zimmer gegangen ist. Und dass, obwohl sie vor dem Einschlafen Greta Olson gefragt habe, ob die Tür verriegelt sei und die habe das bestätigt, sie, Mrs. Hubbard, habe das nicht sehen können, weil ihr Necessaire am Türknauf hing, also den Riegel verdeckte. Außerdem hat Mrs. Hubbard in ihrem Abteil den Knopf einer Eisenbahneruniform gefunden, der aber nicht Pierre Michel gehört haben konnte. Und letztlich habe sie dann in Mr. Ratchets Abteil eine Frauenstimme gehört. Der Knopf und die Frauenstimme sind falsche Indizien, die auf einen Täter von außen hinweisen sollen. Die Sache mit dem Riegel wird ihr später selbst zum Verhängnis, siehe später. Im siebten Kapitel dann entdeckt Poirot, dass im Diplomatenpass des Grafen Andrénie vor dem Namen seiner Frau ein Fettfleck prangt. Dann wird Colonel Arbuthnot interviewt. Er gibt zu, Pfeife zu rauchen, hat aber ein Alibi durch sein langes Gespräch mit Hector McQueen. Allerdings sagt er den im Nachhinein sehr sprechenden Satz, »Trial by jury is a sound system. Das Schwurgerichtsverfahren ist ein solides System.« Er spricht sich damit gegen Selbstjustiz aus und gegen Blutrache und alles, was gegen das eingeführte Rechtssystem spricht. Aber er erwähnt das Schwurgerichtsverfahren. Und dann ist dieser Satz natürlich ein Hinweis für alle, die die Zahl der Stichwunden des Getöteten und die Zahl der Geschworenen in einem Schwurgerichtsverfahren, jeweils 12, zusammenbringen. Und gleichzeitig macht der Satz deutlich, dass die 12-Zahl wahrscheinlich nötig war, um den Colonel zum Mitmachen zu bewegen. Im 9. Kapitel dann präsentiert Mr. Hardman plötzlich, wie wahrscheinlich von Anfang an geplant, einen neuen Verdächtigen. Nach seiner Aussage ist er, also Mr. Hardman, eigentlich ein Detektiv, der Mr. Ratchet vor einem kleinen, dunkelhaarigen Mann mit einer fast weiblichen Stimme beschützen sollte. Poirot nimmt ihm das aber schon deshalb nicht ab, weil er sich, um den Millionär zu beschützen, doch besser vor oder in dessen Abteil platziert hätte. Aber dieser mysteriöse Verdächtige, der dann bald mit einer Eisenbahneruniform ausgestattet wird, ist nun einmal in der Welt. Mr. Hardmans Position ganz am Anfang des Wagens sichert ab, dass niemand aus der Richtung der anderen Wägen hätte kommen können. Die Mörder wollen nicht, dass aus dem Rest des Zugs jemand für ihre Tat unschuldig bestraft wird. Natürlich ist die Geschichte von der Beauftragung durch Ratchet eine Lüge. Auch Hildegard Schmidt im 12. Kapitel gibt an, dem kleinen dunkelhaarigen Mann begegnet zu sein, er habe eine Schaffneruniform getragen. Sie sei fast mit ihm zusammengestoßen, als sie ihr Abteil verlassen habe. Passend dazu wird später die Uniform in ihrem Gepäck gefunden. Bei der Lagebesprechung des Detektivtrios, als Spook verzweifelt die Madness, den Wahnsinn des Falls beklagt, antwortet Poirot, »It is so mad, my friend, that sometimes I am haunted by the sensation that really it must be very simple.« Es ist so verrückt, mein Freund, dass mich manchmal das Gefühl beschleicht, dass es eigentlich ganz einfach sein muss. Prophetische Worte. Dann wird das Messer im Necessaire von Mrs. Hubbard gefunden. Im nächsten Kapitel wird dann beiläufig erwähnt, dass der Riegel der Tür zu Mr. Ratchets Abteil, also von Mrs. Hubbards Abteil aus, dass der 30 cm über dem Griff angebracht ist. Mrs. Hubbard hätte also diesen Riegel von ihrem Bett aus sehen müssen. Ein starkes Indiz, aber sehr versteckt und von ihr deshalb ein Irrtum, weil es in Abteilen mit gerader und in denen mit ungerader Zahl eben unterschiedlich ist. Im letzten Kapitel des zweiten Teils schließlich stellt Poirot Hildegard Schmidt eine Falle und sie gibt zu, dass sie eine Köchin gewesen ist. Und schließlich findet er den roten Kimono in seinem eigenen Gepäck. Damit endet der zweite Teil. Die Ermittelnden haben eine Vielzahl von Aussagen, Indizien, Vermutungen. Sie haben keine Möglichkeit, Informationen von außen heranzuziehen, um irgendetwas zu stützen oder zu widerlegen. Sie müssen sich auf ihren Verstand verlassen oder darauf, dass sich jemand der Verdächtigen verplappert. Insofern heißt der dritte Teil Hercule Poirot sits back and think. Hercule Poirot lehnt sich zurück und denkt. Das tut er dann auch, wobei natürlich Hercule Poirot mit seinen hochleistungsgrauen Zellen dafür nicht einen halben Tag braucht, sondern nur eine Viertelstunde, aber dann hat er die Lösung. Im Folgenden erfahren wir dann in rascher Abfolge, dass immer mehr der Anwesenden ziemlich eng mit der Familie Armstrong verbunden waren. Insofern ist nicht nur an Indizien, sondern auch an Motiven kein Mangel. Relativ schnell kommt Poirot dann, nach einer Denkpause, ich sagte es von einer Viertelstunde, er kommt dann auf die Lösung. Dass er nicht herausfinden muss, wer von vielen Verdächtigen schuldig ist und wer nicht, sondern dass sie alle schuldig sind, was den Fall tatsächlich very simple macht. Ich bin als junger Leser damals gebannt über die Seiten geflogen, verblüfft, wer jetzt noch was mit dem grausamen Geschehen damals um Daisy Armstrong zu tun hatte. Natürlich war es völlig unglaubwürdig, dass durch Zufall so viele der Bekannten der Armstrongs an einem Fleck waren, in einem Zugwaggon, aber die Kriminalromane des Golden Age of Detection zelebrieren eben gelegentlich das Unglaubwürdige. Und so war es von »Wahrscheinlich kannten alle die Armstrongs« zu »Wahrscheinlich waren alle schuldig«, doch noch ein ganzes Stück. Und Agatha Christie macht es ja sehr geschickt. Durch den engen Takt der Enthüllungen in diesen Kapiteln sind wir weniger mit der Frage beschäftigt, wer hat nun eigentlich den Mord begangen, sondern vielmehr mit der Frage, wer um Himmels Willen hatte denn noch alles mit den Armstrongs zu tun. Und so werden wir vielleicht davon abgehalten, uns mit der eigentlichen Frage zu beschäftigen. Sehr clever. Also wie gesagt, dritter Teil, wieder gehen die Kapitel von vorne los und im ersten Kapitel des dritten Teils wird bereits der Mordzeitpunkt gekippt. Bisher ging man ja irgendwie von Viertel nach eins aus, wegen dieser Aussage von Mrs. Hubbard und der Person in ihrem Abteil. Das liegt daran, dass die Person, die aus dem Abteil von Mr. Ratchett sprach, jemand anders gewesen sein muss, denn der Millionär konnte ja nur Englisch. Insofern muss dann auch das Indiz der Uhr gefaked sein. Letztlich macht es das alles aber nur komplizierter, wie die durchaus amüsant zu lesende Reflexion des Falles durch unsere drei Detektive zeigt. Zu Beginn des dritten Kapitels, nach einer Denkpause von einer Viertelstunde, die nur Poirot wirklich nutzt, scheint Poirot zum ersten Mal den kühnen Gedanken zu fassen, dass es alle gewesen sein könnten. Auch das wieder ein sehr amüsantes kleines Kapitel, besonders die Denkpausen der beiden anderen Ermittelnden, in denen sie sehr schnell mit ihren Gedanken sehr weit weg sind. Monsieur Bouc ziemlich schnell bei dem Image-Schaden, den dieser Mord für seine kostbare Eisenbahngesellschaft mit sich bringen könnte. Und Dr. Constantine ist sehr schnell bei seinem amourösen Doppelleben. In Kapitel 3 vermutet Poirot, dass die Gräfin Andrenier in Wirklichkeit Helena ist, die kleine Schwester von Mrs. Armstrong, der Patentochter der Prinzessin Dragomirov. Ausgangspunkt ist der Fettfleck im Diplomatenpass, in dem eben vor dem Vornamen der Gräfin so ein Fettfleck ist und der darauf hinweist oder Poirot zu der Vermutung bringt, dass da aus einem Helena ein Elena gemacht worden sei. Im nächsten Kapitel gibt die Gräfin das auch zu, sie schwört aber, dass sie nie Hand an Mr. Ratchett gelegt habe. Das entspricht auch der Wahrheit, allerdings bedeutet es, dass ihr Mann für sie eingesprungen sein muss. Sie gibt dann den Namen ihrer Gouvernante fälschlich mit Freebody an, was auf Debenham hinweist durch das Kaufhaus Debenham und Freebody. Also sie hat im Unterbewusstsein, als sie verzweifelt einen anderen Namen gesucht hat, diese Brücke genutzt und dann eben aus Debenham ein Freebody gemacht. Merkt aber wieder mal nur Poirot. In Kapitel 5 reklamiert die Prinzessin das Taschentuch für sich. Denn die Initiale H ist das russische N. Ein Kniff, den Agatha Christie schon in einer sehr frühen Poirot-Kurzgeschichte angewandt hat. Poirot hätte es also wissen können. In Kapitel 7 gibt Mrs. Debenham zu, die Gouvernante von Helena gewesen zu sein, begründet aber überzeugend, warum sie das bisher verschwiegen und warum sie Helena Goldenberg nicht erkannt hat. Ein Kapitel später ruft Monsieur Bouc verzweifelt aus, »Even if everybody in the train proved to have been in the Armstrong household, I should not express surprise.« Selbst wenn sich herausstellte, dass alle im Zug zum Haushalt der Armstrongs gehörten, wäre ich nicht überrascht. In der Tat erfahren wir in diesem Kapitel die wahre Identität von Antonio Foscarelli, Chauffeur, Greta Olson, Kinderfrau und Edward Masterman, Kammerdiener. Mr. Hartman dagegen bestreitet nach wie vor jeden Zusammenhang und sagt stattdessen, they can't all be in it. Sie können nicht alle drin stecken. Schließlich arrangiert Poirot eine seiner berühmt-berüchtigten Schlusszusammenkünfte im Speisewagen im abschließenden 9. Kapitel des 3. Teils dieses Buches. Hier präsentiert Poirot zwei Theorien. Zum einen, ein Mann steigt bei der letzten Station vor der Schneewehe ein. Er entspricht der Beschreibung von Mr. Ratchet, also klein, dunkelhaarig, weibliche Stimme. Er ist in eine Uniform der Eisenbahngesellschaft gekleidet und ausgestattet mit einem entsprechenden Schlüssel. So dringt er in Mr. Ratchets Kabine ein, ermordet ihn. Er hat einen Schlaftrunk genommen, ist also wehrlos. Dann verlässt der Mann Mr. Ratchets Kabine durch Mrs. Hubbards Kabine und dann wieder den Zug, der ja immer noch auf dem Bahnhof steht. Diese Lösung klingt zwar auf den ersten Blick einleuchtend, lässt aber jede Menge Indizien außer Acht, aber das wird später keine Rolle spielen. Denn die Theorie 2, die sich dann als richtig herausstellt, nahezu alle sind in den Mord verstrickt und haben ihn gemeinsam ermordet. Sie haben eine sozusagen außergesetzliche Jury gebildet, Mr. Ratchet Cassetti verurteilt und dann auch das Urteil selbst vollstreckt. Mordzeitpunkt war später als vermutet, nämlich gegen 2 Uhr. Die einzige, die in ihrem Abteil geblieben ist, also nicht beteiligt war, war Helena Andrenier. Sie wurde vertreten von ihrem Ehemann. Poirot schildert diese zweite Version, sie wird noch ausgefüllt und detaillierter durch die Aussagen verschiedener Anwesender. Und dann stellt er die Frage an eine provisorische kleine Jury, nämlich Monsieur Bouc und Dr. Constantine, für welche Version sie sich nun entscheiden. Für die erste, die unwahrscheinlichere, für die zweite, die wahrscheinliche, die auch letztlich zugegeben ist, die aber natürlich dazu führt, dass alle Anwesenden dann vor Gericht kommen. Die kleine Jury, Monsieur Bouc, Dr. Constantine, entscheidet sich für Version 1. Und damit endet dann auch das Buch. Also es bleibt eine Menge offen. Wie die Menschen, die nun so plötzlich freigesprochen wurden, mit ihrer Schuld umgehen und so weiter. Das wird alles nicht angesprochen, Es finde ich auch ganz geschickt, dass es so ein offenes Ende ist, weil es dann in unseren Gedanken weiter Kreise ziehen kann. Dazu in der nächsten Folge, denn diese Cluefinder-Folge zu Murder on the Orient Express endet jetzt. Wie am Anfang angedeutet, verlagere ich das eigentlich für diese Folge angedachte letzte Kapitel in eine neue Folge. Dann soll es darum gehen, wie denn das Ende an sich zu bewerten ist, dass da Menschen, die eindeutig Selbstjustiz verübt haben, einfach so freikommen. Ich dachte mir, das ist jetzt zu lang für diese Folge. Und das einfach jetzt irgendwie noch ans Ende ranzuklatschen, wollte ich auch nicht. Also wird es noch eine wahrscheinlich kürzere dritte Folge zu diesem Roman geben. Für heute auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören, für die Geduld, fürs Mitdenken, fürs Mitaufspüren der Wolke von Indizien. Herzliche Einladung, diesen Podcast zu abonnieren, geht eigentlich auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Und wenn Sie mögen, wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Alles Gute!